Also wir haben neue Technologien, die sehr viel Zeit und Energie kosten, aber wir haben keine Vergütungssituation, sodass die ein bisschen abstruse Situation ist, dass einige Schwerpunktpraxen sich mit Diabetestechnologie überhaupt nicht mehr beschäftigen, weil es wirtschaftlich viel attraktiver ist, sich mit Menschen mit Typ-2-Diabetes zu beschäftigen, die medikamentös eingestellt sind. Und das kann es ja nicht sein. Also wenn wir die Hürden so hoch haben, um Diabetestechnologie in die Praxis zu bringen, dann müssen wir plötzlich auch nachdenken, was das bedeutet, wenn diese Diabetestechnologien tatsächlich auch umgesetzt werden müssen.
Willkommen zum Tech-Update von O-Ton Diabetologie. Hier erfahren Sie alles zum Thema Diabetestechnologie von und für ExpertInnen. Mit uns bleiben Sie up-to-date und verpassen keinen Technologietrend.
Ja, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von O-Ton Diabetologie Tech Update, dem Podcast von Metrics Deutschland für alle, die wissen wollen, was in der Diabetestechnologie wirklich abgeht. Heute haben wir gleich ein Doppelfeature für euch. Wir schauen nämlich zurück auf das gerade zu Ende gegangene Diatech-Forum in Berlin und gleichzeitig schauen wir nach vorne auf die große Umfrage zum DT-Report 2026. Und anders gesagt ist das einmal die volle Ladung Diabetestechnologie mit unseren bewährten Experten Professor Bernd Kulze und Professor Lutz Heinemann von der Diateam GmbH. Nur ich bin ein bisschen neu, denn normalerweise würde mein Kollege Günther Nuber hier sitzen und diese Aufnahme machen, aber der ist verhindert und deshalb bin ich jetzt dabei. Also, dann sage ich mal, hallo Lutz, hallo Bernd.
Hallo Nicole.
Hallo Nicole.
Also bevor wir ganz ins Detail gehen, Bernd, du kommst gerade frisch vom Diatech-Forum in Berlin zurück. War das wieder so eine Veranstaltung, wo man merkt, ach, die Diabetestechnologie-Szene ist doch eigentlich ein Dorf?
Also ja und nein, denn die Veranstaltung richtet sich ja ganz bewusst auch an die Politik, an Vertreter von Krankenkassen, an Journalisten, die bislang eher wenig mit dem Thema Diabetestechnologie zu tun hatten. Und wir haben deshalb auch ganz bewusst zwei Themen in den Mittelpunkt gestellt, die im Moment ganz oben auf der politischen Agenda stehen. Die Kosten von Diabetestechnologien im Kontext der Schwierigkeiten von den Krankenkassen, ihre Beitragssätze, die Ausgaben tatsächlich stabil zu halten. Wir haben Beitragszuwächse von über 8% und wir wissen, dass es ein großes Problem ist, die Kosten des Gesundheitswesens. Und das Zweite, das sind die Chancen der Digitalisierung bei der Pflege. Wir wissen auch, dass die Pflegeversicherung und auch unter Druck ist. Und die Frage ist, ob da nicht Digitalisierung und moderne Technologien tatsächlich eine Unterstützung auch bieten können. Und wir hatten dazu auch Vertreter der Politik, also zum Beispiel den Staatssekretär im Gesundheitsministerium, den Dr. Georg Kipples, der in der Videobotschaft betont hat, dass er sich sehr viel von dem technologischen Fortschritt in der Diabetologie verspricht. Und er gesagt hat, dass es auch nicht umsonst ist, dass das DDMP, also das zukünftige digitale DMP Diabetes, nur bei Diabetes gestartet wird. Und ähnlich hat es auch der Herr Philippi gesagt, der niedersächsische Gesundheitsminister. Und für mich tatsächlich ein Highlight war das Referat von Frau Dr. Marie-Lena Weiß, die neu im Gesundheitsausschuss ist und für die CDU-CSU Beauftragte für Medizinprodukte ist. Und das Interessante ist, sie hat eigene Erfahrung mit Diabetes, dass sie Mutter eines Kindes mit Typ-1-Diabetes ist und hat aus ihren eigenen Erfahrungen berichtet, wie sehr die Diabetestechnologie das Leben mit der Familie verbessert hat und sie auch tatsächlich persönlich gesehen hat, wie hilfreich Diabetestechnologien im Alltag eines Menschen mit Diabetes, sprich ihrer Tochter, auch ist. Und ich habe mich im Vorfeld auch mit den Kosten von Diabetestechnologien auseinandergesetzt. Darum ging es ja im ersten großen Punkt. Und interessanterweise werden aktuell von jedem Euro im Gesundheitswesen etwa 11 Cent für die Behandlung des Diabetes ausgegeben. Also konkret sind die Kosten des Diabetes werden so auf etwa 38,5 Milliarden von den Gesamtausgaben der GKV von ca. 320 Milliarden veranschlagt. Und interessanterweise sind nur 11 Milliarden, also 4% des ganzen Budgets, werden für Hilfsmittel ausgegeben. Also hierzu zählen dann so alle Diabetestechnologien wie ja, CGM-Pumpen, AID-Systeme, aber auch Blutzuckerteststreifen und Insulinspritzen. Und dieser Anteil steigt sogar viel geringer als der Anteil der normalen Kosten, 4% versus 8%. Und wir haben jetzt mal den Beitrag, den Betrag, der jetzt jährlich für die CGM-Pumpen, AID-Systeme und Blutzuckermessgeräte geschätzt. Und das sind etwa circa 2 Milliarden jährlich. Das klingt jetzt erstmal wahnsinnig viel, aber es sind tatsächlich nur 5% aller Diabetes-Ausgaben, bei denen etwa 30% vor allem für die Ausgaben für stationäre Krankenhauskosten dominieren. Und da drehte sich die Diskussion rum, sind 2 Milliarden viel? Oder sind 2 Milliarden nicht viel zu wenig und müssten eigentlich prozentual moderne Technologien, KI, einen viel größeren Anteil der Gesamtausgaben des Diabetes ausmachen, weil man damit tatsächlich viel besser die langfristigen Kosten des Diabetes auch in den Griff kriegen kann. Was wir gerade machen, ist, die Ausgaben werden dominiert für die Behandlung von Folgeerkrankungen. Und die Frage ist, können wir nicht einen Shift machen, indem wir viel mehr investieren in gute Technologien, die genau das verhindern und langfristig damit ein riesengroßes Sparpotenzial haben.
Jetzt hast du schon gesagt, da wurde viel drüber diskutiert. Nochmal ganz kurz will ich ins Gedächtnis rufen, dass das Motto dieses Jahr ja war Technologie, Pflege und Verantwortung. Wie gelingt die Versorgung von morgen? Lutz, wie gelingt denn die Versorgung von morgen und welche Kontroversen haben sich denn da aufgetan bei den Diskutanten?
Also vielleicht nochmal so einen kleinen Schritt zurück. Also ich empfinde das Diatec Forum so ähnlich wie auch den Diatec Weekly als eine Plattform. Eine Plattform zu einem Austausch erstmal zwischen Fachleuten verschiedener Gebiete, eben aber auch Hersteller bzw. die Krankenkassen. Und dass man da mal miteinander und nicht nur übereinander redet. Wenn wir über die Pflege jetzt zum Beispiel mal hingucken, da ist eben ein interessanter Punkt, dass wir bei Pflege relativ wenig wissen. Und das kam für mich auch ein bisschen in den Präsentationen raus. Was ist denn die Situation in Deutschland bei Pflege im Diabetesbereich insgesamt? Wenn wir da mal ein bisschen noch spezifischer, genauer hingucken, kann man sich auch noch angucken, wie viele Leute werden denn in Deutschland unter häuslichen Bedingungen von Angehörigen oder Pflegediensten betreut, die auch Diabetes haben. Die werden meistens nicht unter häuslichen Bedingungen betreut wegen des Diabetes, sondern haben andere Erkrankungen, aber eben auch Diabetes. Und die Zahl von diesen Menschen, also zumindest so, was wir so abschätzen können, ist höher als die Zahl von Menschen mit Typ 1 Diabetes. Über die wissen wir relativ viel, während über die, die mit dieser Form unter häuslichen Bedingungen gepflegt werden, eher wenig, was die an Kosten verursachen und so weiter. Also da sind auch die Krankenkassen, weil da auch verschiedene Töpfe bedient werden, erstaunlich dünn noch aufgestellt. Also ich glaube, dass das Pflegethema auch ein bisschen im Zusammenhang mit dem, was die Gesundheitspolitik, aktuelle Gesundheitsministerin ja machen möchte, dass da noch wirklich viel Musik drin ist und was passieren kann. Also Pflege ist ein Thema, glaube ich, der Zukunft.
Ich glaube, dass oft gesagt worden ist, dass das Problem in Altersheimen bei Pflegeeinrichtungen so ist, dass da sehr viele unterschiedliche Ärzte in einem Pflegeheim oder für eine Pflegeeinrichtung verantwortlich sind. Und das macht es so schwierig, eine Lösung für alle Menschen mit Diabetes zu finden, die ja, ist ja jeder dritte Mensch mit Diabetes im Altersheim, oft Mensch mit Diabetes sind. Und da Lösungen zu finden, ist nicht sehr einfach, weil das eben auch regulatorisch sehr schwierig ist. Ein anderes Problem hat Frau Meier, die einen Vortrag gehalten hat, Frau Basermeier, die hat gesagt, dass immerhin ein Drittel der Menschen in der Altenpflege eben keinen richtigen Grundberuf hat und oft angelernt sind und dass da eben auch die technologischen Fähigkeiten oft limitiert sind. Das sind oft Menschen, die nicht besonders gut digital geschult sind und damit sich auch oft nicht rantrauen an die CGM-Daten. Auch das ist ein Problem der Schulung, der Weiterbildung, was sie in, besonders in der Altenpflege als ein wichtiges Problem ansieht. Eine Barriere, eine wichtige Barriere auch.
Ja, und wir sprechen ja hier auch von zwei Dingen, nämlich von der Pflege zu Hause und dann eben auch im Heim. Das ist dann wahrscheinlich auch nochmal ein Unterschied, wenn man dann im Heim doch mehr im Team auch noch ist in dem Moment, wo was schief geht oder wo ein Alarm losgeht oder ob man dann doch allein zu Hause ist und nur jemanden anrufen kann, im besten Fall.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil fast alle Menschen haben den Wunsch eigentlich, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben zu können, ne, und nicht in eine externe Pflegeeinrichtung zu müssen. Und ich glaube, dass da Technologien, das hat Frau Meyer auch sehr schön gezeigt, tatsächlich eine sehr gute Unterstützung sein können, um diesen Wunsch, lange auch in den eigenen vier Wänden leben zu können, zu unterstützen. Das betrifft zum Beispiel bei CGM die Follower-Funktion, wo Angehörige oder auch ein Diabetes-Team sich mal die Werte auch genau anschauen können, sich genauer anschauen können, ob Hypoglykämien auftreten oder auch andere technische Hilfsmittel, wie zum Beispiel Methoden, um Stürze zu sehen, um zu sehen, ob ein Mensch genügend getrunken hat und andere Dinge. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Hilfsmittel, um Menschen dabei zu unterstützen, mit Technik ihrem Wunsch näher zu kommen, lange Zeit in den eigenen vier Wänden auch denn auch leben zu können.
Kommen wir nochmal zurück auch zum Diatec-Forum. Also da wurde mir berichtet, da gab es ja eine sehr kontroverse Diskussion. Bei welchem Thema sind denn die Meinungen da richtig aufeinandergeprallt und was waren so die verschiedenen Standpunkte?
Also ich glaube, der wichtigste Punkt war, dass man festgestellt hat in der Diskussion, dass wir eigentlich digitale Technologien haben, die auf analoge Strukturen treffen. Und das zeigt, dass wir im Moment eigentlich das, was mit digitalen Strategien möglich ist, nicht umsetzen. Wie zum Beispiel, dass ein Krankenhaus für andere Krankenhäuser, die nicht so eine gute Diabetes-Expertise haben, mitverantwortlich sein kann. Oder dass wir bestimmte AID-Zentren haben, die zum Beispiel auch für ältere Menschen mit Typ-1-Diabetes verantwortlich sein können, weil diese Gruppe ist wachsend. Das war auch ein interessanter Befund. Wir haben etwa 27.000 Kinder und Jugendliche mit Diabetes in Deutschland, aber 110.000 Menschen, die mit Typ-1-Diabetes im höheren Lebensalter leben. Und da haben wir keine guten Versorgungskonzepte. Und vielleicht muss man da auch überregionale AID-Zentren schaffen, die sich besonders auskennen und die für die Versorgung von diesen Menschen auch mit eingesetzt werden. Und wir haben vor allem auch gesehen, dass die Schwerpunktpraxen, die sich um Diabetestechnologie bemühen, eigentlich überhaupt keinen finanziellen Benefit dafür bekommen. Also wir haben neue Technologien, die sehr viel Zeit und Energie kosten, aber wir haben keine Vergütungssituation, sodass die ein bisschen abstruse Situation ist, wie in der Diskussion geschildert worden, dass einige Schwerpunktpraxen sich mit Diabetestechnologie überhaupt nicht mehr beschäftigen, weil es wirtschaftlich viel attraktiver ist, sich mit Menschen mit Typ-2-Diabetes zu beschäftigen, die medikamentös eingestellt sind. Das kostet weniger Zeit, ist einfacher, ist der Benefit, der wirtschaftliche Benefit höher und das kann es ja nicht sein. Also wenn wir die Hürden so hoch haben, um Diabetestechnologie in die Praxis zu bringen, dann müssen wir plötzlich auch nachdenken, was das bedeutet, wenn diese Diabetestechnologien tatsächlich auch umgesetzt werden müssen. Das bedeutet andere Vergütungsziffern, bedeutet vielleicht auch andere digitale Formen, um teilweise Remote-Therapien zu machen, vielleicht auch überregional. Das Beispiel hat Herr Graf zum Beispiel gesagt bei der Schulung, es kann doch nicht sein, dass eigentlich im Prinzip nur 5-10% aller Menschen mit Typ-2-Diabetes beim Hausarzt geschult werden. Da müssen wir doch irgendwie eine Lösung dafür finden, das können wir doch nicht hinnehmen, und hat dafür die Videoschulung und bestimmte digitale Zentren ins Spiel gebracht, die das quasi ersetzen können, was im Moment in der Praxis einfach nicht umgesetzt wird. Also wir müssen nachdenken, ob digitale Therapien oder die Möglichkeiten von digitalen Technologien tatsächlich auch nicht andere digitale Strukturen braucht und eine andere Form, wie diese umgesetzt werden. Und da hapert es in Deutschland im Moment sehr stark.
Also du beziehst dich ja insbesondere jetzt bei den Aussagen auch zum Schwerpunktpraxen und der Vortrag von der Frau Dr. Weichert, die nochmal sehr deutlich dargestellt hat, wie der Aufwand bei der Betreuung von Menschen mit Diabetes in den Praxen gestiegen ist. Die Technik hilft, die Technik hat aber eben auch Erklärungsbedarf. Gerade auch wenn die Technik mal versagt oder es Probleme gibt. Und für die Praxen haben sich die Erstattungssituation über viele Jahre hinweg nicht signifikant verändert. Jetzt einfach nach mehr Geld zu rufen, ist dann vielleicht nur ein Ansatz. Aber eben damit smarter umzugehen, damit zu gucken, was muss gemacht werden, damit mehr Menschen ohne Aufwand gut eingestellt sind. Also ich glaube, da gibt's Bedarf, auch da konstruktiv, kreativ hinzugucken. Auch eine Sache, die wir ja auch mit dem Diatec-Kongress in Berlin Ende Januar wieder versuchen werden. Auch wie geht Interoperabilität, was sind die Hürden dabei? Also es gilt da auch nicht nur die eine Softwarelösung oder das Produkt zu sehen, sondern die Interaktion der ganzen Sachen. Wie kommen die Daten dann in die Praxen, Verwaltungssysteme, aber auch in den Krankenhäusern, in die entsprechende Datenbank? Wie werden die auch clever genutzt, wie damit dann umgegangen wird? Dinge, die in anderen Ländern, ich will jetzt nicht immer über den Tellerrand gucken, aber doch, da ist schon wichtig, deutlich besser genutzt werden, zum Beispiel in Dänemark oder so. Also da gibt es für uns in Deutschland klaren Handlungsbedarf.
Ja, also man kommt immer wieder auf die Strukturen zurück und danach auch durchaus auf die Finanzierung. Jetzt schauen wir aber mal nach vorne und zwar zum DT-Report 2026. Bernd, kannst du vielleicht mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, die den DT-Report noch nicht kennen, falls es solche gibt. Was ist denn das eigentlich, der DT-Report? Was macht der? Woraus besteht der?
Wir haben 2019 festgestellt, dass es ganz wenig Daten und Zahlen gibt zu Diabetestechnologien, sowohl bei den Betroffenen als aber auch bei diabetologischen Schwerpunktpraxen. Und selbst die Versicherungen haben oft viel zu wenig Daten, weil die Diabetestechnologie ein sehr schnelllebiges Geschäft ist. Und darum haben wir entschieden, ein jährliches Survey anzufangen, zum sogenannten Diabetes-Technologie-Report, und versuchen dort zum einen herauszufinden, wie viele Technologien umgesetzt werden, welche das sind, aber vor allem, was die Erwartungen und Wünsche von Menschen mit Diabetes, von Diabetesberatern, aber auch Diabetologen bezüglich Technik ist. Wie schätzen Sie denn tatsächlich die Technologien in der klinischen Praxis ein? Also wie sind denn die Probleme und Hürden in der Praxis? Was wird als gut angesehen? Was wird als verbesserungsfähig angesehen? Was glauben Sie, was wird in 5 Jahren sein? Was wird in 10 Jahren sein? Das heißt, wir versuchen so ein Stimmungsbild zu bekommen, um die Probleme im Hier und Jetzt, aber auch die Zukunftsoptionen von Diabetestechnologien tatsächlich zu erfassen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Standortbestimmung und Zukunftsbestimmung bezüglich der Diabetestechnologien. Und das ist etwas, was den DT-Report weltweit einzigartig macht. Und das ist auch der Grund, warum so viele andere Länder uns jetzt angefragt haben, ob wir auch mitmachen. In diesem Jahr haben wir das Ganze ja schon nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, Schweiz und Spanien gemacht. Im nächsten Jahr oder in diesem Jahr werden wir bei der Umfrage weitere Länder dazunehmen. Also ich sage nur mal Großbritannien, Italien, Holland, Polen, Rumänien, Slowenien, aber auch ein Land in einem anderen Kontinent, nämlich Indien, wird mitmachen, sodass wir interkulturelle Vergleiche haben, wie denn die Einstellungen und die Erfahrungen der Umsetzung von Diabetestechnologien in anderen Ländern ist, um zu sehen, können wir von anderen lernen oder gibt es da sehr große kulturelle Unterschiede?
Also das ist ja schon sehr spannend, dass das jetzt eben sich ausweitet, auf andere Länder ausgerollt wird und sogar wirklich bis nach Indien schon reicht, der DT-Report. Gibt es denn noch andere Neuerungen 2026? Ist noch irgendwas anders im Vergleich zu den Vorjahren? Lutz, kannst du da was dazu sagen oder ist einfach alles bewährt und beim Alten geblieben?
Also ein Hauptproblem ist ja immer, einerseits möchte man ganz viel wissen, auch möglichst Details. Andererseits haben dann so ein Fragebogen auch immer die Tendenz, immer länger größer zu werden. Es war eine klare Kritik, die auch gekommen ist, dass die Ausfüllung der Fragen auch zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Wir haben also versucht, in den Fragebogen so weit wie möglich zu kürzen, glaube ich 10% kürzer geworden. Und wir haben einige Fragen aufgenommen, andere vielleicht auch jetzt erstmal dieses Jahr nicht gestellt. Die werden wir vielleicht nächstes Jahr wieder nehmen, weil da nicht unbedingt Bedarf ist, jedes Jahr nachzufragen. Aber wir fragen zum Beispiel auch mal nach immunologischen Therapien jetzt, gucken also auch mal in dem Bereich, weil der dann teilweise eben auch mit dem Technikbereich, der an sich im Fokus steht, interagiert. Das gilt auch für Medikamente wie GLP-1-Rezeptorantagonisten. Also es gibt da schon immer wieder auch Ecken, wo wir versuchen, neu hinzugucken, reinzugucken, ohne unseren Kern dabei zu vernachlässigen, damit wir da auch eine Konstanz haben, um eben langfristige Trends auch darstellen zu können.
Und was schätzt du, wie lange dauert es ungefähr, das auszufüllen?
Ich glaube, Bernd, da bist du besser, aber ich würde sagen so 15 bis 20 Minuten.
Also wenn man ganz schnell ist, ist man es in 10 Minuten geschafft, aber der Durchschnitt sind 15 bis 20 Minuten.
Mhm. Und wenn jetzt, was, wovon ja auszugehen ist, eine Diabetologin, ein Diabetologe oder vielleicht auch sogar ein Mensch mit Diabetes zuhört, warum sollte man denn bei der Umfrage mitmachen? Also ich denke, das könnte man jetzt schon ein bisschen raushören aus den Ausführungen vorher, aber nochmal ganz konkret.
Ich glaube, wir geben Diabetologen, Diabetesberatern und Menschen mit Diabetes eine Stimme. Das heißt, wir versuchen, ihre Meinungen, ihre Ansichten tatsächlich auch zu erfassen und diese auch weiterzugeben, wie zum Beispiel jetzt letzte Woche auf dem Diatec-Forum, wo die Ergebnisse des DT-Reports in Bezug auf Politik und Versicherungen auch diskutiert worden sind. Zum anderen ist es natürlich auch eine ganz gute Einschätzung, wo stehe ich im Vergleich zu allen anderen. Also Diabetologen zum Beispiel können sehen, was ihre Kolleginnen und Kolleginnen meinen, wie die Reise geht und können damit auch wichtige Entscheidungen für die Praxis treffen, sich überlegen, wo wird denn die Technologien in welchem Bereich denn tatsächlich verändern und wo ist wenig Musik drin. Also wir sehen zum Beispiel, CGM-AID hat sich in den letzten Jahren sprunghaft die Bedeutung und die Umsetzung tatsächlich verbessert, während das aktuell bei den anderen telemedizinischen Sachen in den letzten Jahren kaum Musik drin ist, auch nicht bei den Diabetes-Apps. Das kann sich aber in den nächsten 2-3 Jahren wieder völlig ändern. Das heißt, man sieht die aktuellen Trends und man sieht auch ein bisschen, worauf man sich einstellen kann. Und für Menschen mit Diabetes ist besonders wichtig, die sind ja nicht besonders, werden ja nicht besonders gehört in der Öffentlichkeit. Und das ist die Möglichkeit, ihnen eine Stimme zu geben. Und ein ganz wichtiger Teil, nämlich die allermeisten Menschen mit Diabetes, haben eine sehr, sehr positive Einstellung zu Diabetes-Technologien.
Und gibt's denn Ergebnisse, auf die ihr besonders gespannt seid schon? Es war ja eben auch schon von neuen Fragen die Rede.
Also auf jeden Fall diese Veränderungen zu sehen. Ich bin sehr gespannt, ist wichtig, aber ich bin auch sehr gespannt auf die anderen Länder, die anderen Gesundheitssysteme, wie die sich dann im Vergleich zu den deutschsprachigen Ländern, Spanien darstellen. Wo gibt's dann Unterschiede? Gibt's da wirklich hinterher signifikante, was immer das heißt, Unterschiede in der Güte der Glukosekontrolle, je nach Gesundheitssystem. Also ich glaube, dass da auch Kontroversen sich dran entzünden können, denn die Verfügbarkeit von Diabetestechnologie in den Ländern ist unterschiedlich, teilweise auch noch ein bisschen Altersgruppen unterschiedlich. Also ich glaube, dass die Ausweitung sehr interessante Hinweise geben wird über die Realität der Nutzung von Diabetestechnologie.
Ja, also viele Gründe, um wirklich mitzumachen. Und den Link zur Umfrage, den finden Sie natürlich in den Shownotes. Übrigens startet die Umfrage am 1. November und teilnehmen kann man dann bis zum 15. Dezember. Also reichlich Zeit, mal reinzuklicken und sich eben 10 bis 15 Minuten Zeit zu nehmen, um damit wichtige Daten erhoben werden können. Ja, jetzt nochmal zu einem ganz besonderen Newsletter, nämlich dem Newsletter von dir, Lutz, und deiner Frau, Diatec Weekly, wo ihr ja immer aus eurer Sicht die Medizin und durchaus auch das Weltgeschehen einordnet. Wenn du jetzt in die Glaskugel schaust, was wird uns denn 2026 in der Diabetestechnologie beschäftigen? Gib uns schon mal einen kleinen Ausblick.
Also etwas, was auch beim EASD, das war ja der Europäische Diabetologenkongress in Wien vor 2 Wochen, und was ich glaube, was wichtig ist, ist die Entwicklung hin zu sogenannten Fully Closed Loop AID-Systemen. Also aktuell muss ja der Nutzer bei einem System zu einer automatisierten Insulindosierung bei Mahlzeiten immer noch selber manuell hingucken, adjustieren. Wobei das auch teilweise schon auch ohne das erstaunlich gut geht. Und jetzt beim ESD war eine Reihe von Präsentationen, noch ein ganzes Symposium. Wie sieht denn die Zukunft aus, wenn Nutzer, auch gerade Patienten mit Typ-2-Diabetes, auch im Pflegebereich, wenn die da nichts mehr machen müssen, sondern der Algorithmus immer eigenständig aktiv ist? Der hat ja ein bisschen das Problem, eine Auslenkung, ein Anstieg im Glukoseverlauf, ist das jetzt schon eine Mahlzeit? Muss ich da richtig Insulin reinhämmern, um da den Bedarf abzudecken? Oder ist das nur eine kleine Fluktuation, eine kleine Schwankung, die zufällig ist? Aber das sind eben so Themen, die die Algorithmen abfangen müssen. Wenn wir da weiterkommen, wird ja eben der heilige Gral, der Traum von dem AID-System, was 24 Stunden am Tag immer optimale Glukosewerte liefert, deutlich näher kommen, auch Richtung Sport, körperliche Bewegung, Arbeit und so weiter gedacht. Also ich glaube, dass diese Systeme, die ja in der klinischen Entwicklung sind, wo es Studien zu gibt, ein wichtiger Punkt sind. Aber auch, dass vielleicht nochmal neue andere Systeme zum kontinuierlichen Glukosemonitoring kommen. Da gibt's ja immer wieder Ankündigungen von Firmen, neue Systeme zu präsentieren. Das passiert ja auch, haben wir auch im letzten Jahr gesehen, in diesem Jahr. Also da wird auch sich nochmal was bewegen, vielleicht auch Systeme, die auf anderen Messtechniken basieren, was ja auch immer interessant ist zu sehen. Vielleicht gibt's auch Systeme, die ohne eine Durchstechung der Haut hinkommen, ob die jetzt dann schon wirklich nächstes Jahr auf den Markt kommen oder vielleicht erst im nächsten Jahr drauf. In Europa, das weiß ich noch nicht, aber zumindest ist da noch einiges an Musik drin.
Und ich glaube, das war mein Resümee des EASD. Die Diabetestechnologie ist in der vollen Breite des Typ-2-Diabetes angekommen und künstliche Intelligenz ist absolut auf dem Vormarsch und findet immer mehr tatsächliche Anwendungsgebiete in der Diabetologie. Das waren so meine Konsequenzen aus dem EASD-Kongress.
Aber in dem Sinne, Bernd, ich würde auch sagen, in der Breite der Behandlung auch sind die AID-Systeme angekommen, auch bei Erkrankungen, die jetzt gar nicht mal so die typischen sind, wo die Fallzahlen kleiner sind. Es gab eine Reihe von Postern, Präsentationen, auch zu psychologischen Aspekten, zu Real-World-Erfahrungen aus verschiedenen Ländern. Auch erste Vergleiche zwischen verschiedenen AID-Systemen, welche sich denn in der Praxis mehr oder weniger gut von den Patienten nutzen lassen. Also es ist einiges in Bewegung in dieser Richtung.
Ja, kann man gespannt sein, wie es weitergeht. Bernd, dich würde ich jetzt noch um ein Schlusswort bitten. Warum sollten denn unsere Hörerinnen und Hörer unbedingt beim DT-Report 2026 mitmachen?
Warum nicht? Es macht Sinn, tatsächlich den DT-Report zu unterstützen, weil es Ihre Stimme ist und die Ergebnisse bekommen Sie selbst rückgemeldet und das macht Sinn.
Ja, super. Dann sage ich vielen Dank für erst diesen Rückblick auf das Diatec-Forum und noch ein bisschen auf den EASD und für den Ausblick auf den DT-Report 2026.
Danke fürs Gespräch, Nicole.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Ja, und für alle, die zugehört haben, alle, die Lust haben, die Zukunft der Diabetesversorgung mitzugestalten, ihr findet den Link zur Umfrage natürlich in den Shownotes. Wie wir gehört haben, dauert das nicht ewig, das auszufüllen und das bringt auf jeden Fall was. Ein großes Dankeschön geht wie immer an das Redaktionsteam von Metrix, an meine Kolleginnen und Kollegen Anna Romalis, Günter Nuber, Nils Kreff, Jochen Schlabing und auch das gesamte Digitalteam.
Ein Produkt der Metrix Group. We care for Media Solutions.